Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen und definitiv nicht jugendfreie Folge von Film und Fressen. Denn heute nehmen wir uns Peter Greenways visuelles Meisterwerk, Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber vor. Ein Film, tja, nicht jedermann schmeckt's ja wahrscheinlich, der aber auf jeden Fall 1989 die Kinowelt schockierte und bis heute sicherlich als einer der provokantesten Filme über Essen, Macht und Leidenschaft gilt. Ich hab's schon fast ein bisschen umrissen, um was es alles geht, aber da kommen wir natürlich gleich noch zu. Jetzt zuerst mal wieder begrüße ich natürlich Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe und heute vielleicht auch ein Experte für die dunkle Seiten der Esskultur. Es war schließlich seine Filmwahl, die wir uns da wieder angeschaut haben. Hallo Daniel, bist du denn bereit für diesen intensiven Ritt?
Lieber Johannes, ich begrüße dich, unseren Genussexperten aus dem Schwarzwald. Ist ja sozusagen auch eine ganz dunkle Gegend vielleicht, aus der du da kommst oder der du gerade bist. Und dann wie gemacht für diese Besprechung, die du angekündigt hast. Ja, ich bin bereit, mit dir auf jeden Fall zusammen mich an diesen Film heranzuwagen und freue mich da durch die verschiedenen Settings mich hindurch zu manövrieren.
Durch manövrieren ist sicherlich richtig beschrieben, denn man muss da schon ja hart gesotten sein, vielleicht. Wobei, damals war es schockierend, ist es heute noch so schockierend, wenn man so einen Film schaut. Darüber werden wir sicherlich auch diskutieren. Zuerst wie immer eine kleine Zusammenfassung für alle die diesen Film noch nie gesehen haben, damit sie besser verstehen, über was wir uns denn hier auch austauschen. Es spielt im elegantesten Restaurant Londons. Es ist das Le Hollandais, aber es ist kein normales Restaurant, denn es ist das Reich des brutalen Gangsters Albert Speaker. Und der sich jeden Abend mit seiner Entourage mitten im Restaurant breit macht und zum Dinner einfindet. Es hat sowas schon so ein bisschen wie auch vom letzten Abendmahl, wie er dort mit seiner Entourage thront. Speaker ist ein Tyrann, der das Restaurant wie sein persönliches Königreich behandelt, die Gäste terrorisiert und seine eigene Frau Georgina wie Besitz behandelt. Georgina ist gefangen in dieser Hölle aus Luxus und Gewalt. Jeden Abend muss sie neben ihrem brutalen Ehemann sitzen und seine Tiraden über sich ergehen lassen. Aber dann entdeckt sie im Restaurant plötzlich Michael, einen stillen, belesenen Stammgast, der jeden Abend allein diniert und dabei liest. Zwischen den beiden entsteht eine leidenschaftliche Affäre direkt unter Speakers Nase mit Hilfe des französischen Küchenchefs Richard. Und das Restaurant wird zum Schauplatz eines gefährlichen Spiels. Georgina und Michael treffen sich heimlich in verschiedenen Räumen, von der Küche über die Toiletten bis hin zu anderen Räumlichkeiten. Also es wird danach auch mal fast noch zum Stell dich einem Kühlhaus, aber dazu noch mehr. Außer natürlich im Speisesaal, wo Speaker herrscht. Der Koch wird zum Komplizen und verschafft hier verschiedene Zufluchtsorte, aber natürlich fliegt irgendwann dieses Techtelmechtel auf. Speaker entdeckt die Affäre, reagiert mit unvorstellbarer Brutalität und lässt Michael auf grausamste Weise ermorden. Tja, was passiert da ganz am Ende? Das lassen wir vielleicht mal noch ein bisschen offen, denn da kommen wir auf jeden Fall hin. So, mein lieber Daniel, jetzt steigen wir mal dort ein, wo der Film beginnt, nämlich vorm Restaurant.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes, für die gute Zusammenfassung. Oder wie immer, könnte man. Ich habe den Film ausgesucht. Ich finde, dass es eben, na klar, ein Klassiker des kulinarischen Kinos ist. Es geht unzweifelhaft ums Essen. Das hat auf jeden Fall eine große Rolle. Ich habe den Film, um vielleicht damit anzufangen, 2012, 2013 das erste Mal gesehen, als wir unseren Sammelband Kulinarisches Kino damals rausgebracht haben. Und zwar hat mir den der Psychologe, der Ernährungspsychologe Christoph Klotter empfohlen. Eine Koryphäe im Gebiet der Ernährungspsychologie, eine ganz möchte sagen, auf eine positive Art und Weise schlau schillernde Persönlichkeit, weit über den normalen Tellerrand des so gängig ernährungspsychologischen hinausschauend. Christoph ist leider inzwischen verstorben, muss man auch bedauerlicherweise feststellen. Und das ist vielleicht auch etwas, kann man das sein cineastisches Erbe hier weiter pflegen. Er hat nämlich diesen Film besprochen, unserem Buch, und er hat mir den auch empfohlen, mir den anzuschauen. Und ich kannte Greenaway vorher von einem anderen Film, ein Z und zwei Nullen, auch ein ganz spannender Film, aber eine andere Geschichte. Und ich war dann aber bei dem Koch, dem Dieb, seiner Frau, der Liebhaber, der Titel ist ja schon unglaublich sperrig, wie der Film vielleicht dann auch nachher, auf jeden Fall angetan. Also ich war fasziniert. Auf welche Art und Weise, das werden wir gleich besprechen. Vielleicht nur ganz kurz noch, also Greenaway hat ja einen ganz besonderen Stil, also in dem dieser Film erscheint, dass jeder, der ihn sieht, wird merken, dass das eine Art von Film ist, wie man ihn sonst nicht sieht von anderen Regisseuren oder im Kino. Das ist, hat eine bestimmte Ästhetik. Und was natürlich auch irgendwie besonders ist, dass dieser Film ja eigentlich hochkarätig besetzt ist. Also wenn man sich mal anschaut, was da für Personen mitspielen, für Schauspieler und Schauspielerinnen mitspielen und was die es nachher dann auch so gebracht haben oder wie die noch so auftauchen in der Filmgeschichte, dann ist man ja fast so irritiert, dass die in so einem, extrem auch noch aus der, selbst ein Arthouse-Film, aus der Reihe schlagenden Werk mitspielen. Also die Hauptperson da, Georgina Helen Mirren, also Oscar-prämierte Darstellerin, Charakterdarstellerin, ganz bekannt. Tim Ross spielt da mit, diversen Quentin Tarantino-Filmen und darüber hinaus bekannt. Albert Speaker, gespielt von Michael Gambon, der uns ja vielleicht oder dem einen oder anderen so aus der Populärkultur so von Harry Potter als Dumbledore bekannt ist. Aber das ist eben gar nicht, also da kennen ihn wahrscheinlich die meisten so her, aber das ist ein begnadeter Shakespeare-Schauspieler, ja. Und also diese ganzen Darsteller und Schauspieler und Schauspielerinnen spielen, also sind wirklich auch auf ihrem Gebiet Koryphäen und man merkt diesen Film bei seiner Besonderheit eben doch an, der ist qualitativ gut gemacht. Und über den Inhalt, ja, würde ich gerne mit dir diskutieren. Aber vielleicht erstmal zu dir. Wie war denn dein erster Eindruck? Wie bist du denn überhaupt an diesen Film rangekommen? Konntest du die Altersgrenze, die der Film ja hat, ich glaube, ist ja ab 16 oder ab 18 sogar, echt überwinden?
Die konnte ich natürlich leicht überwinden. Ich werde ja dieses Jahr 50 und von daher, habe ich sie doch mehrfach überhüpft, ja, könnte man sagen. Ich bin immer sehr gespannt, wenn du, Daniel, Filme vorschlägst, die schon sperrige Namen haben. Das deutet immer auf eine gewisse künstlerische Intensität des Inhaltes auch hin. Und du hast ja jetzt schon gesagt, Peter Greenaway, ich habe natürlich dann auch mal ein bisschen recherchiert. Das muss man ja dann auch tun, wenn es ein künstlerischer Film und weniger ein unterhaltsamer Film ist, auch wenn ja trotzdem die Handlung sehr unterhaltsam ist. Habe ich mal so gesehen, was er so macht. Ja, er ist, wie du sagst, jemand, der das Kino als Gesamtkunstwerk aus Bild, Ton, Farbe und Bewegung sieht. Und man sieht auch das diesem Film an, oder man hat es, oder ich habe es relativ schnell gespürt. Gut, dass ich auch ein bisschen vorher mich eingelesen habe. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man hier auch, bevor man den Film, ähnlich wie man ins Theater geht, so eine kleine Einführung bekommt, dann fällt einem vieles direkter auf, als es vielleicht sonst ist, wenn man diesen Film dann tatsächlich betrachtet, sei es jetzt, wie dort mit Farben gespielt wird, wie auch die Inszenierung der Bekleidung ist, der Kostüme ist. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein Gesamtkunstwerk. Es hat schon eher so ein bisschen was vom Theater, von der Oper, und das ist schon was ganz Besonderes. Ich knüpfe auch direkt daran an, Helen Mirren ist mir da natürlich direkt sowieso ins Auge gesprungen und ich habe gedacht, wow, viele schämen sich ja, in solchen expliziten Rollen gesehen worden zu sein. Wir kommen ja auch gleich dazu im Laufe der Zeit. Ich habe ja schon gesagt, es gab ja da ein Techtelmechtel. Und das fällt hier natürlich aber weder unter Softporno noch unterm Dirndl wird gejodelt, sondern es ist natürlich was Kunstvolles und was Künstlerisches. Deswegen denke ich, hat das auch diese ganze Exzellenz an Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich auch dazu gebracht, dass sie dort mitgewirkt haben. Ich fand's interessant, es ist ein leicht verwirrender Film, möchte ich einfach sagen. Man muss schon auch dranbleiben und genau verfolgen, weil es schon auch manchmal auf Kleinigkeiten ankommt, die man durchaus dann auch, übersehen, überhören kann. Und von daher ist es etwas, was man jetzt nicht einfach so nebenbei konsumiert, ja. Wie vielleicht so den ein oder anderen Film, den wir jetzt auch schon in unserer Podcast-Reihe besprochen haben, sondern es ist etwas, wo man dranbleiben muss. Und man muss sich auch drauf einlassen, finde ich. Es ist, es wäre schade, wenn man tatsächlich da zwischendrin aufgibt. Es war ein intensiver Film, ja. Und wie gesagt, sehr spannend, wie Essen, wie Lust, wie Macht dort dann auch einfach dargestellt worden ist in einem Restaurant. Wir sind ja eigentlich fast wieder hier in einem Kammerstück, ja, aber es spielt in unterschiedlichen Räumen, aber auch teilweise außerhalb in zwei Szenen, aber sonst spielt es tatsächlich nur in diesem sehr opulenten Restaurant. Doch der Start ist ja davor und vielleicht steigen wir da auch einfach mal ein, denn dort merkt man schon, wer hier das Sagen hat in dieser ersten Szene, nämlich Speaker, und da geht's natürlich nicht direkt ums Essen, das folgt dann gleich, aber er zeigt direkt, wer hier die Hosen anhat und sagt auch übertragenen Sinne, was er davon hält, wenn irgendjemand schlechtes Essen kocht, beziehungsweise etwas nicht kocht, was ihm so schmeckt, und da musste natürlich da ein armer Mensch tatsächlich unter diesem Gangsterboss leiden. Und dann der große Einzug in sein Restaurant, das fand ich auch sehr opulent gehalten, ja, also das hat schon tatsächlich so etwas von Opernfestspielen, auch so der Einzug durch die Küche und so weiter und so fort, wo man dann natürlich einfach auch sieht, ja, hier geht es um Macht und Kontrolle, und der Speaker nutzt einfach tatsächlich dieses Restaurant, ich habe es ja auch in der Zusammenfassung gesagt, als seine Bühne, als sein Raum, wo er den Ton angibt und sagt, wie es zu laufen hat. Ne?
Ja, genau. Also es geht ganz viel um Macht in diesem Film. Das sehe ich auch genauso. Und der Film beginnt, wie du gesagt hast, auch mit der Machtdemonstration von Speaker gegenüber einem seiner Untergebenen, die er aus der Reihe geschlagen hat, der bestraft wird. Und das ist natürlich aber auch schon wieder spannend, dass wir sprechen ja ganz viel über Essen und Trinken, und die Szene beginnt ja eigentlich mit dem Endprodukt, nämlich da wird dieser Mensch, das Opfer von ihm, das da drangsaliert wird, ja mit Kot eingeschmiert, geht auch noch mal die Hosen unten hat. Speaker lässt dann die Hose runter und uriniert dann noch auf diesen Mann. Und ja, also wir sehen erstmal, die Exkremente spielen in diesem Film auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir sehen, Speaker redet sehr viel über Exkremente. Das ist ein Terrain, auf dem er sich auch souverän bewegt. Ja, damit kennt er sich aus. Und beim Essen, da redet er auch viel. Da merkt man, da kennt er sich dann später nicht so gut aus. Aber genau, hier wird der ganze Prozess eigentlich von hinten aufgezogen. Nämlich den Verdauungsprozess, mit dem Ausscheidungsprozess. Und den muss man tatsächlich auch wirklich als Zuschauer erstmal überwinden. Also es wirklich keine schöne Szene, sondern auch also insgesamt eine unangenehme Situation, mit der wir begrüßt werden. Da kommen wir noch, also neben dieser Drastik, die gezeigt wird, also wozu Ausscheidungen und das, was mit Essen auch noch verbunden ist, auch sein kann, verknüpft ist, gibt es ja auch schon eine erste Thematisierung auch von Genuss empfinden und von richtigem Verhalten in Bezug auf Genuss. Er drangsaliert ja also die ganze Zeit, das macht diese Charakter-Speaker aus, seine Mitwelt, seine Mitmenschen, und er schimpft ja dann mit seiner Frau Georgina, die raucht. Und da kommt schon ein Element, finde ich, ganz gut zum Tragen, das bei Speaker immer wieder in diesem Film sich zeigt, dass er so etwas sagt, was an sich schon richtig ist. Also er verweist darauf, dass das Rauchen den Geschmack beeinträchtigt und dass man es nicht macht. Also an sich so eine richtige Weisheit. Aber schon zum einen die Art und Weise, wie er sie präsentiert, ist extrem unangenehm und unangebracht. Und zum anderen ist er eigentlich auch gar nicht in der Stellung, anderen Menschen irgendwie belehrend zu begegnen in Bezug darauf, wie man richtig oder anständig genießt, weil das ist nämlich ein großes Manko von ihm, dass er das nicht kann. Und dann sind wir da in dieser Küche drin, die wir Kamera auch schon so reinfährt, das ist auch ganz toll in diesem Film gemacht, also die Kamera überwindet die einzelnen Räume ganz einfach, ja, sie gleitet so dahin, deswegen haben wir auch dieses Theatergefühl die ganze Zeit, aber genau, es zeigt dieses verbindende Element und die Kamera ja überwindet Grenzen problemlos, also wir haben auch die ganze Zeit das Gefühl, wir sind in einem Film, also das Filmthema wird an sich auch auf einer Metaebene behandelt und diese Küche ist natürlich ein ganz krasser Ort, finde ich, also das ist ja wirklich so eine Zauberküche, so eine alchemistische Küche, also wieder gearbeitet wird, also man hat das Gefühl, hier wird wirklich gekocht, hier wird Handarbeit gemacht, aber es wird auch auf so eine archaische Art und Weise gekocht. Also da sind natürlich manche Köche, die ohne sehr muskulös da Dinge schneiden. Wir sehen Feuer, wir sehen einen kleinen Jungen, der, dann haben wir dieses Operetten-Hochkulturthema damit drin, der dabei, also der Teller wäscht und eine Arie singt, ja, also ein Lied in einer ganz tollen, Tonlage, in einer sehr anspruchsvollen Tonlage zum Besten gibt. Er durchschreitet diesen Raum und nimmt ihn in Besitz, aber es ist irgendwie klar, er gehört da nicht dazu, sondern er ist eben der Gangster und er sucht dann den Koch. Und den lernen wir dann auch kennen. Und das ist ja eigentlich Richard, der Koch, der Antagonist von Speaker. Er eigentlich die einzige Person ist in dem ganzen Film, der zwar auch von Speaker unterdrückt wird, aber auf den Speaker nicht verzichten kann, weil er ihn braucht, weil er das kulturelle Kapital, das Richard als exponierter Haute Cuisine-Koch mitbringt, benötigt, um zur Schau zu stellen, dass er eben nicht immer also der Dieb über Macht verfügt und über Geld, sondern eben doch immer Geschmack. Und das ist eben ganz wichtig, um zu zeigen, dass man wer ist. Sonst ist man eben doch niemand. Wenn man zwar Geld oder Macht hat, aber keinen Geschmack, dann ist man irgendwie halt, ja, so ein Parvenu. Und er versucht, dieses Parvenu-Stellung zu überwinden. Oh ja, und da gibt es eben diese erste Konfrontation zwischen dem Koch und dem Dieb. Und ja, wir lernen die kennen, diese beiden Personen. Und auch schon, wie sie so um Macht ringen. Denn der Koch unterbreitet Speaker ein vergiftetes Angebot. Der Koch rupft gerade so eine Ente fertig fürs Abendessen und sagt dann auch, dass diese Ente ist für Speaker. Aber wenn Speaker, das wäre sein Essen und das ist auch sein Restaurant hier, sein Wunsch ist hier Befehl. Wenn er es möchte, dann würde die Feder noch mit dran lassen und für ihn mitbraten. Da könnte sie ja mitessen. Ich habe auch noch mal extra recherchiert, weil ich auch kein Rezept kannte, das wo man Federn mitessen konnte. Das kam mir, also kommt einem auch so spanisch vor. Natürlich auch nicht. Also es ist nichts, wo man Wert drauf legt, sondern es wird eigentlich so gezeigt, wir machen zwar, was du willst, ja, und deine Geschmacklosigkeit regiert hier, aber so richtig ernst nehmen wir dich nicht als Besitzer dieses Restaurants, als Schutzpatron, als Mafiöser, der da im Hintergrund steht.
Ja, er ist halt geschmacklos, ja. Das zeigt er ja schon zu Start, als er seinen neuen Namen für das Restaurant mitbringt in einer opulenten Installation. Kaum wird die erleuchtet, fällt der komplette Strom aus und eigentlich kann dann gar nicht mehr gekocht werden. Das ist natürlich auch so etwas, ja. Und natürlich sucht er irgendjemand wieder als Schuldigen, weil er macht ja keine Fehler. Das, was du jetzt eben so erwähnt hast, der Ricard, also der Richard als Koch im Verhältnis zum Speaker, der Dieb, ist natürlich tatsächlich so, dass er, der Koch, der Einzige ist, der Speaker die Stirn bietet, weil er, wie du es ja so schön erwähnt hast, einfach auch weiß, dass er nicht ersetzbar, so direkt ersetzbar scheint, auch wenn Speaker ihm regelmäßig droht, ja, aber hier wendet er tatsächlich nicht irgendwie eine Gewalt an, die er sonst über den ganzen Film verteilt sehr häufig wirken lässt. Also von daher ist das schon sehr verwunderlich, dass Speaker dort nicht hart durchgreift, sondern tatsächlich immer klein beigibt. Zwar immer mit irgendwelchen Tiraden, aber er schnappt sich diesen Koch nicht, Richard nicht, und schüttelt ihn mal durch, wie er das mit anderen tut, sondern er akzeptiert diese Widersprüche. Zum Beispiel auch zu Beginn zwei Lieferwagen voll mit scheinbar besten Fleisch und Essen, Fisch und was weiß ich. Er beliefert jetzt hier den Koch auch mit den besten Produkten, doch der sagt, nee, kannst du wieder mitnehmen, ihr kaufen, wir nutzen nur das, was wir einkaufen, weil dann wissen wir auch, dass es gute Qualität hat. Also auch da gibt er ihm quasi wieder eine mit und sagt, du hast ja gar keine Ahnung von irgendwas. Und in der Küche, da bestimme ich, ne, so ist ja auch die Aussage, die man da zwischen den Zeilen deutlich lesen kann. Er ist auch der ehrlichste, der Ricard, der dort im ganzen Film vorkommt, weil letzten Endes steht er dafür, dass er alle mit Essen versorgt, Wünsche erfüllt, Spezialgänge auch schickt. Das kriegt man ja auch so separat Stück für Stück mit, um Menschen vielleicht auch miteinander zu verbinden. Aber auf jeden Fall ist es, wie gesagt, trotzdem so klassisches französisches Restaurant des 19. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal einfach sagen. Dort, wo klassisch Macht, Geld, Kultur sich traf, und das ist dort natürlich auch. Und es ist wirklich eine Großküche, die manchmal doch ans Mittelalter etwas erinnert. Dieses Archaische, du hast es gesagt, mit dem nackten Oberkörper irgendwo geklopft wird oder ähnliches. Und trotzdem kommen da ja klassische Gerichte von der Auster über gebratene Vögel, Coq au Vin und was weiß ich, raus aus der Küche. Man muss auch wissen, es war auch ein echter Koch mit in der Crew, der diese Haute Cuisine zubereitet hat. Also von daher ist das natürlich dort auch sehr professionell angegangen worden. Der einzigste ehrliche Charakter, weil er einfach, wie gesagt, nicht nur Speakers Brutalität widersteht und dem die Stirn bietet, sondern eben auch Stück für Stück Komplize wird für die Liebe, ja, und später auch die Rache. Es spiegelt sich dann auch so ein bisschen wider, das, was du auch gesagt hast, diesen Widerstand. Er hat das Kochen als Kunstform zum Widerstand quasi erhoben, wie ich finde, weil er einfach tatsächlich Essen, Handwerk, Zutaten mit Respekt behandelt und in seiner Küche einfach, wie ich auch schon gesagt habe, der Herrscher ist und da auch nichts gelten lässt und auch immer wieder Widerspruch gibt und seinen Schuder durchzieht und er schafft immer wieder ein Stück Schönheit inmitten dieser ganzen Zerstörung, die da ja sowohl in Taten, Worten erfolgt. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dann auch zu sehen, wie Essen dann dort trotz allem inszeniert wurde.
Du sagst immer Ricard, ich sag Richard, ne? Also vielleicht haben wir unterschiedliche Versionen gesehen, nur damit unsere Zuhörer nicht durcheinander kommen, wir meinen dann auf jeden Fall die gleiche Person, nämlich eben den Koch.
Genau, er ist Franzose, also von daher, der zwar in London lebt, ich sag ihm Französisch an, du Englisch, aber.
Genau, hängt wahrscheinlich mit der Person zusammen. Nochmal, also ich fand es auch für mich bemerkenswert immer wieder, dass das eben der Einzige ist, der auch, also wie du gesagt hast, nie durchgeschüttet wird, ist die einzige Person, die Albert nicht körperlich attackiert. Also genau, er wird angeschrien, es wird seine Küche verwüstet, ja, er kann Albert nicht körperlich einschränken, da fehlt ihm dann doch auch die Macht, das ist auch irgendwie Richard die Grenzen gesetzt, aber er ist eben dann doch so eine Institution, also die kulturelle Macht ist doch so wichtig, dass er nicht fürchten muss, attackiert zu werden oder immer wieder darum herumkommt zumindest. Und ich meine, vielleicht hängt damit auch zusammen natürlich, dass der Dieb jemand ist, der isst. Und zwar, das muss man schon sagen, also ich glaube schon, er hat ja schon erkannt, dass Essen, das Kulinarische, eine besondere Kulturform ist. Und er ist auch hungrig, also sein Leib wirkt auch so, als würde er gerne gut essen. Und Richard sagt auch in einer Szene, er ist ein konservativer Esser. Das nimmt dann der Dieb als Beleidigung an. Geschmäcker sind eben verschieden. Also Typen sind verschieden, da müsste man sich also für nichts schämen. Man muss nicht unbedingt auf die experimentelle Stufe sich begeben oder auf den experimentellen Weg, Pfad begeben, Möglichkeiten. Also er isst schon gerne und er will dann vielleicht oder kann dann nicht die Person angreifen, die ihn nähert. Nämlich der Koch ist eben der ihn füttert und Speaker kann definitiv nicht kochen. Da bin ich mir sicher, sondern er kann eigentlich nur fressen. Und das kommt bei diesem Dieb eigentlich auch die ganze Zeit ja raus, wenn man die so anschaut. Das war für mich auch bei meiner Auseinandersetzung damals, als ich mich mit Essen und Trinken beschäftigte, so in diesen ersten Jahren, eine wichtige Sache, dass man irgendwie zwischen dem Gourmet und dem Gourmand unterscheidet. Also dem Gourmet, dem Feinschmecker, und dem Gourmand, dem Fresser. Und Speaker ist auf jeden Fall eben kein Gourmet. Ja, er ist ein wirklich überspitzt gezeichneter Fresser, der irgendwie gierig ist, was haben zu wollen. Und man kann sich gut vorstellen, dass er sich so Sachen reinstopft und dabei vielleicht bei diesem Reinstopfen auch ein Moment des Genusses empfindet, aber so dieses filigrane Unterscheiden, auch gerade dieser französischen Küche, die du schon beschrieben hast, das ist eigentlich der falsche Ort für ihn, um Genuss zu erleben. Also ich habe auch nie das Gefühl, dass er das genießt, sondern er steht permanent unter Anspannung, unter Stress, sich beweisen zu müssen oder die anderen niedermachen zu müssen, um seine Stellung zu behaupten, weil er ja, er hat zwar erkannt, da steckt eine gesellschaftliche, kulturelle Anerkennung drin in dieser Küchenpraxis. Aber für ihn ist das eine totale Überforderung. Es entspricht wirklich nicht seinem Gaumen. Und mit dem Essen, mit dem geht er ja auch sehr unpfleglich um. Also bis dahin, dass er ja einmal als Georgina so eine besondere Speise bekommt von Richard aus der Küche serviert und dabei aber noch gerade sich auf der Toilette herumtreibt, ja dann über diese Speise da scherzhaft, also so blöder, kindlich, infantile Witze macht, indem er da Sachen drüber kippt, so verschiedene Soßen und das versalzt und eigentlich das Essen kaputt macht, ja, also diese Kreation. Er schafft das nicht, das anzuerkennen. Aber so für dich, wo ich jetzt sagen würde, der hat ein fundiertes und nachweisbar Gourmet-Kenntnisse, Gourmet-Wissen zu essen und trinken. Wie würdest du diese Speisen, die du da du hättest, wenn ich gerade Speaker anwesend wäre, dort schon gegessen?
Ja, ich hätte schon gegessen. Also, wobei es mir manchmal doch so ein bisschen opulent und klassisch französisch war. Das war so diese Haute Cuisine, ne? Wir müssen ja einfach mal sehen, 1989, ja. Das ist so, würde ich jetzt einfach mal sagen, tatsächlich so diese Phase der Haute Cuisine, besondere Teller, zwar immer noch klassisch, aber vielleicht wird es auch schon ein bisschen übersichtlicher. Nichtsdestotrotz klassisch französisch, was man so als klassisch französische Küche bezeichnen würde. Ich hätte schon gegessen dort. Nicht unbedingt, wenn er anwesend gewesen wäre, weil das hat man auch schnell gemerkt. Also es wunderte mich sowieso, dass da regelmäßig so viel Betrieb war, weil eigentlich hätte dann natürlich auch immer weniger an Gästen da sein müssen, weil wenn da so jemand sich daneben benimmt, was er regelmäßig getan hat, das ist natürlich irgendwie seltsam. Ich knüpfe einfach auch an das an, was du gerade erzählt hast. Er ist jemand, der dazugehören will und versucht natürlich in irgendeiner Art und Weise über das, was einfach auch vieles in der Gesellschaft ausmacht, Benehmen, wie esse ich etwas. Er referiert auch ständig mit seinen Vasallen, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit seinen Gangstern, mit seinen Handlangern, drüber, wie man denn jetzt hier tatsächlich bestimmte Dinge isst und was man isst und wie man es isst, und ist immer empört, wenn jemand sich total daneben benimmt. Er versucht es zu überspielen, er ist aber trotzdem einfach nur ein neureicher Gangster ohne Kultur. Und wenn Georgina da ist, versucht er erst recht, dieses Intellektuelle zu spielen, aber das geht auch regelmäßig halt schief. Und dieses Infantile, was du beschrieben hast, das kommt immer wieder durch. Und eigentlich ist er das. Er will gar nichts Besonderes essen, sondern er will einfach satt werden, fressen und sich das kaufen können, was er jetzt halt kaufen kann mit diesem Geld, das er auf illegaler Weise verdient. Und da ist es halt einfach, man will auch dazugehören und in dem besten Lokal der Stadt zu speisen. Und nicht nur das, sondern es ist ja eigentlich sein Restaurant und dort gibt er den Ton an, auch außerhalb des Essens. Nicht wie man isst, sondern zum Beispiel auch später mit Michael, dass man nicht liest, während man in einem Restaurant ist, höchstens die Speisekarte. Also er macht hier die Gesetze und hat die Ansagen, wie man hier zu essen hat, wie man sich hier zu benehmen hat. Und er darf natürlich jederzeit sich anders benehmen, weil er eben Speaker ist, ja. Und der Punkt ist ja auch so, wie das Essen dann dort in Szene gesetzt wird. Nicht nur, wie opulent es serviert wird. Also es wird natürlich immer sehr überzeugend. Das erinnert mich immer so fast wie immer an die Szene im Traumschiff, wenn das Dessertbuffet serviert wird. Ähnlich schreiten dort dann eben auch die Kellner in das Restaurant und servieren dann die Gänge, aber vor allem, wie es dann auch gegessen wird. Und Speaker ist halt jemand, der frisst eigentlich. Du hast es gesagt. Er ist wie ein Tier, gierig, laut, rücksichtslos, obwohl er immer wieder was ganz anderes propagiert, aber er hält sich selbst gar nicht so richtig dran. Und er verschwendet auch das die Nahrung, ne, als Zeichen seines Reichtums, sei es jetzt, indem er dann da etwas ungenießbar macht und es nicht mehr gegessen werden kann. Oder auch, dass er ganze Küche vernichtet und Teller auch bei Gästen auf dem Tisch einfach runterwirft. Also er ist da halt wirklich wie ein Tier unterwegs, das trotz allem Geld und das, was er sich kaufen kann, eben keine Kultur kaufen kann, keinen Anstand kaufen kann, kein Benehmen kaufen kann. Und das, was man dann halt auch so sieht und hört, Knacken von Knochen, es wird geschmatzt beim Kauen. Also man hat hier einfach, und es brutzelt auch zum Beispiel in der Küche, in der Pfanne. Also man hat hier wirklich einfach ein komplettes Erlebnis, sowohl von Sinnlichkeit, aber auch von Ekel, wenn man diese Tischmanieren oder teilweise das Essen auch sieht, wie damit umgegangen wird.
Ja, ich muss aber einmal einhaken, und das ist wahrscheinlich dann der soziologische Blick oder die Perspektive, die mich da reingrätschen lässt und vielleicht auch zum Anwalt des Teufels so ein bisschen wird. Wenn du sagst, er hat keine Kultur, er hat eine Kultur, das würde ich ihm schon sagen. Aber er ist eine ganz furchtbare Person. Man kann nichts an ihm finden, was man irgendwie sympathisch findet und wo man so denkt, da könnte ich irgendwie anschließen, sondern es ist einfach eine ganz, ganz schlimme, destruktive Figur in diesem Stück. Geschenkt, so. Aber er ist auch, und das muss man dann sagen, glaube ich, ein Opfer der Umstände, ja. Also er ist einfach total fehl am Platz. Man weiß nicht genau, was ihn dahin getrieben hat, ja, welche Kränkung in seiner Jugend oder auf welche Abwege er gekommen ist, dass er da dieser Gangster werden musste, der sich dann jetzt in diesem kulturellen Umfeld von sogenannter Hochküche Bürger, Großbürgertum da bewegt. Er gehört da einfach nicht hin, ja. Er hat eine andere Kultur, die er mitbringt. Und ich habe das ganze Zeit das Gefühl, auch mit dieser Frau, die er da hat, ja, also dass er sich eine Frau genommen hat, die ja ihn genau die ganze Zeit ihn eigentlich ja maßregelt, ja. Also sie ist natürlich auch total das totale Opfer von ihm, aber gleichzeitig sie korrigiert ihn ja bei ganz oft so, das hast du wieder falsch gemacht. Sie delegiert eigentlich alles Tierische an ihn. So, und dann sitzt er in diesem Restaurant und weiß nichts damit anzufangen. Er kann auch ganz viele Regeln sagen, das hast du auch gesagt. Also, und er weiß dann auch, man soll nicht rauchen, das ruiniert irgendwie den Geschmackssinn, oder man soll irgendwie nicht lesen beim Essen oder sowas, das sagt er auch. Es sind natürlich also Nebensächlichkeiten, wenn man merkt, er kann ja selber gar nichts mit der Situation anfangen. Er reproduziert irgendwelche Binsenweisheiten oder Weisheiten, er kann überhaupt nicht selber die Situation annehmen, sich darin zurechtfinden. Er kann selber nichts machen, das genießt. Er raucht zwar nicht und liest nicht, weil er am Rauchen ist irgendwie beikommen, und lesen tut er halt nicht, das ist überhaupt nicht seine persönliche, aber sein ganzes Verhalten geht weg von wir schaffen hier eine genussvolle Situation. Er ist nur destruktiv. Aber er kommt, seine Mutter sitzt ja auch mit am Tisch, Grace heißt ist das ja, ne? Die dann so einmal sagt, ob er ihr Lambrusco bestellen könnte, am liebsten in diesen Bastkörben, das findet sie so schön, das würde zu Hause gerne zeigen. Und ja, genau, das stelle ich mir so vor, dass er auch mit seiner Leidenschaft, wie er so über Exkremente und über Ausscheidungsprozesse spricht, da hat er ja irgendwie Spaß dran. Das kann er auch. Er würde eigentlich gut, wenn er nicht auf dieser schiefen Bahn wäre, zu Louis und seinen Freund da zu den Kohlköpfen passen, finde ich. Also in so ein bäuerliches, ganz grundständiges Milieu, ja, wo er eben Kohlsuppe isst, ja, oder Würste dann könnte er seine Wut könnte er im Garten umgraben, rauslassen und abends sitzt er da und schießt sich ins Koma. Das ist seine Kultur, ja. Aber da ist er irgendwie nicht. Aufgrund von irgendwelchen biografischen Verwicklungen und gesellschaftlichen Umständen, wo er irgendwie an Macht kommen will und das ihm irgendwie Ziel scheint und das mit der Hochkultur verknüpft ist, sitzt er da in diesem Restaurant und macht alles kaputt und tyrannisiert die Welt. Also das ist eben ja, eine schlimme Situation für alle. Und das ist so eine selbstverstärkende Situation noch in diesem Film. Ja, weil natürlich auch niemand seine Ratschläge befolgt. Er fühlt sich da irgendwie nicht ernst genommen. Und es kommt ja auch zu diesen lustigen Situationen, wenn mal jemand den Ratschlag befolgt. Ich erinnere mich an diesen grünen Spargel, den Georgina natürlich ganz elegant knabbert. Und dann sagt er ja seinem Vasallen, wie du es so schön gesagt hast hier, ja, man soll sich an Georgina orientieren. Und er nimmt so den grünen Spargel, schießt er mit der Faust sozusagen und knackt den so ab. Und das, ja, so ist man es eben auch nicht. Ja, da sieht man direkt, der kann es nicht und hat auch nicht verstanden, worauf es ankommt. Also, das ist einfach ein Clash auf Cultures und der ist total unangenehm, den wir da sehen. Und damit tyrannisiert er und zerlegt er die Situation und auch der Geschmack, genau. Man merkt, es gäbe hier Geschmackspotenzial, aber wie du gesagt hast, es kippt so permanent ins Eklige. Also wenn einmal das Wasser im Mund zusammenläuft, dann vergeht einem der Appetit relativ schnell wieder, weil wieder irgendwas total Ekliges passiert oder gesagt wird.
Ich finde, wenn man das jetzt einfach mal auch nochmal abseits von der Situation und von dem, was passiert, betrachtet, ist ja diese Haute Cuisine oder die Sterne-Gastronomie sowieso immer etwas, auch in der heutigen Zeit, was so nicht im Verborgenen ist, aber das ist sowas Mystisches und viele Menschen, wir hatten es ja auch schon mal in einer anderen Folge darüber, traut sich gar nicht, dorthin zu gehen, weil sie denken, oh, wie benehme ich mich da, wie muss ich mich anziehen, muss ich da schick hingehen, kann ich da in Jeans hingehen, wie bestelle ich da, ne, und so weiter und so fort. Das hat so ein Mystikum für viele, dass sie das gar nicht gerne tun und gar nicht gerne machen, da mal tatsächlich, selbst wenn sie es könnten, in ein Sternenlokal zu gehen, weil sie da Angst davor haben, vielleicht irgendwo anzuecken. Und mittlerweile haben ja viele Gastronomen in dieser gehobenen, in dem Fine-Dining-Bereich, im Sterne-Bereich, ist auch versucht, etwas legerer, etwas lockerer zu handhaben, dass man sich da einfach wohlfühlt und nicht denkt, oh, ich muss jetzt hier ganz leise flüstern oder ähnliches, sondern dass man einfach sich ganz normal dort benehmen kann und auch gerne mal, ich weiß es zum Beispiel, dort, wo wir uns das erste Mal ja getroffen haben bei Vincent Kling in der Wielandshöhe, da ist es sogar erwünscht, dass man durchaus auch mal beim Mitesser probiert, was er auf dem Teller hat. Und auch da ist es ja durchaus, macht man das oder macht man das nicht, aber das hat er sogar so kommuniziert. Und da sehe ich tatsächlich auch das, es ist irgendwie so ein Klassenmarker, ja, wie man sich zu benehmen hat in so einem Restaurant. Und er zeigt, er geht dorthin, egal ob er sich benehmen kann oder nicht. Und er versucht sich halt, aus welchen Gründen auch immer, Kultur zu kaufen, dadurch, dass er so isst, wie er dort essen könnte. Und er will einfach dazugehören. Aber warum? Das erschließt sich einem irgendwie tatsächlich nicht, weil er so, wie ein Derwisch, dadurch alles durchgeht und alles zerstört, was irgendwie sein könnte. Ich meine, er könnte ja wunderbar mit seiner Georgina dort essen gehen und sicherlich auch eine gute Zeit verleben. Aber irgendetwas macht ihn total unglücklich und er ist einfach kein glücklicher Mensch, obwohl er im Überfluss leben kann, obwohl er sich alles kaufen kann, sogar Liebe, eine hübsche Frau kaufen kann. Aber da merkt man einfach, ja, das ist halt aus irgendeinem Grund zusammengewürfelt worden, warum sie, vielleicht hatte sie auch keine Wahl, ja, er konnte nicht Nein sagen, als er sie zu seiner Partnerin erwählt hat. Es gab ja auch nachher, hat man ja gemerkt, da kommt so das erste Menschliche ganz am Ende auch so ein bisschen, als dann erzählt wird, ja, sie hat mich schon verlassen und sie erzählt es aus ihrer Perspektive und er holt sie wieder zurück und sind wir uns so nah auf dem Schiff, aber sobald wir dann wieder den Erdboden unter den Füßen haben, wird's wieder alles bei, ist es wieder alles beim Alten. Also da kommt schon mal auch so manchmal die Menschlichkeit durch. Aber er ist da in seiner Situation gefangen. Und das spitzt sich natürlich von Situation oder von Minute zu Minute zu, weil er auch spürt, dass irgendetwas, er sieht's zwar nicht, er kriegt's zwar nicht mit, aber er spürt, dass da irgendwas nicht stimmt mit Georgina. Und das entwickelt sich ja so Stück für Stück. Als sie Michael dort das erste Mal dann sieht, der auch kultiviert ist, alleine zwar, aber kultiviert, dabei liest und schmökert und dann plötzlich da sich so ein Band, das natürlich auch vom Koch gesponnen wird, weil beide diese Sondergerichte bekommen, entwickelt und man da so Stück für Stück sich näher kommt. In anderen Räumlichkeiten als dem Speisesaal, nicht im Restaurant, sondern eben das erste Mal auf der Toilette, dann später in der Vorratskammer, in der Küche und es sich von Tag zu Tag, das muss man ja auch sagen, es kommen immer wieder neue Tage und man trifft sich dann und man kommt immer näher, man hat dann auch Sex in der Speisekammer, auf der Toilette hat's zeitlich nicht geklappt, weil dann Speaker einfach kam, weil er da schon irgendwie dachte, da ist irgendwie was Seltsames am Laufen. Da konnte man noch alles irgendwie unterm Deckmantel lassen, aber nach und nach spitzt sich das Ganze dann auch zu. Und das nimmt mit dem ganzen Nebengeschichten natürlich da auch großen Raum ein, um einfach zu sehen, okay, ich kann mir zwar alles kaufen, ich kann zwar hier ein Restaurant besitzen, ich kann alles essen, aber trotzdem gibt's immer noch Menschen, die was anderes wollen und es auch einfach machen. Und ich kann da tatsächlich erstmals gar nichts machen, weil ich es gar nicht mitkriege. Und wer denkt auch, dass sie sich trauen, vor meiner Nase sowas zu machen? Ne? Also das ist ja für ihn schon mal sehr wahrscheinlich ganz ungläubig und unglaubwürdig, wenn er sowas hört. Boah, das macht doch keiner. Wir alle haben Angst vor mir. Das wird sich keiner trauen. Und dann passiert's ja trotzdem, dass er da quasi wie so ein Ochse am Ring durch die Manege geführt wird. Und das ist natürlich ganz peinlich für ihn.
Auf jeden Fall. Der Sex in der Speisekammer hat mich übrigens an La Coquina oder Cucina erinnert. Da gab es ja auch Sex in der Speisekammer. Da gab es ja diesen Quickie und da wurde ja noch etwa unpfleglich auf die Speisen ejakuliert. Das fand ja hier nicht spannend. Das war etwas auch hier, also die hochkulturellen Personen haben in diesen Speisekammern gesitteter sich verhalten, ja, aber natürlich auch ganz tolle Szenen, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, natürlich auch ziemlich explizite Szenen, also gerade wenn man daran denkt, also Helen Mirren, splittern fasernackt, ja, aber gut, also alles mit Würde gefilmt, würde ich sagen, ja, und also kein bisschen irgendwie obszön, sondern also sehr ästhetisch dargestellt in diesen Theaterspeisekammern. Aber gut, das wäre die Vorräte und da sucht man sich wieder was raus, ja, für das nächste Gericht, da sind die Ressourcen gespeichert, versammelt, damit es weitergeht. Und sie gehen auch in die Speisekammer und suchen da vielleicht wieder ihre Lebensressourcen in ihrer Liebe und auch das also vielleicht ihre. Also von den Vorräten wird sich was geholt, um damit über die nächsten Tage, über die nächsten Stunden zu kommen. Wenn sie dann wieder mit Alba zu Hause ist, malträtiert wird und dann auch natürlich Schlagmalen am nächsten Tag wiederkehrt oder anderweitig misshandelt wird. Und er natürlich dann, für ihn ist ja eigentlich deutlich klar, bis sie dann flüchten, das ist eigentlich eine unglückliche Liebe. Also er ist da mit dem Mann konfrontiert, mit ihrem Mann konfrontiert, den er da einmal als Kuriosität beschreibt und das ist er auch und er könnte dem aber auch so erstmal nicht entgegensetzen, weil er ist natürlich kultiviert und aus meiner Perspektive natürlich selber sehr bibliophiles, sympathischer Leser, der nachher noch ist, sieht gut aus und ich würde das sagen, das ist auch ein Aspekt dieses Films, dass der thematisiert, wie fragil aber auch diese Form der Inszenierung von Hochkultur ist. Also eine Form der Kultur, die natürlich die eher mächtige, das mächtige Milieu der Gesellschaft pflegt und wo man den Geschmack auch über lange Zeit hinweg entwickeln muss. Das zeigt sich dann auch bei Speaker. Er kann ihn eben nicht kaufen. Er kann sich zwar den Anzug kaufen, das Essen kaufen, aber er kann den Geschmack nicht kaufen. Den muss man nämlich über sehr lange Zeit über Training und geduldig entwickeln. Das kann man machen, indem man schon in der Erziehung anfängt bei Kindern und Jugendlichen oder sich später Zeiträume hat, in denen man das machen kann, sich damit Essen und Trinken auseinanderzusetzen und nicht irgendwie dem Arbeitsprozess nachgehen zu müssen, bis der einen auslaugt. Und das ist eben auch was, womit sich diese Klasse, diese machtvolle Milieu auch abschließt gegen andere oder versucht abzuschließen. Aber es ist eben auch eine Inszenierung, ein Ort, wo jederzeit klar wird, hier wird das Archaische des Menschen auch übertüncht, überpinselt. Ja, man zieht sich ein schönes Kleid an, man zieht einen Anzug an, man kauft sich tolles Essen, aber es kann jederzeit dazu kommen, dass da eben das Archaische, das Gewaltvolle einbricht und einen tyrannisiert. Ja, oder am Ende gibt es eben doch Toiletten. Ja, man muss das eben, es wird dann doch irgendwie wieder das schöne Essen in Exkremente verwandelt. Ja, also das ist alles auch eine Show, eben die bei der in dieser Form der Hochkultur gemacht wird. Und hier wird im Film zeigt Greenaway, dass das eine hauchdünne Schicht ist, die über dem Tierischen lebt. Ja, und der Mensch versucht die ganze Zeit durch Kultur und sowas, auch in anderen Bereichen, das Tierische so zu verdrängen. Und wir merken immer, wie das schafft der Mensch nicht dauerhaft. Er hält es nicht immer durch. Also es gibt immer wieder Zusammenbrüche unserer Show der Kultur, die wir abziehen. Und hier bricht zum einen die Kultur zusammen, ja, auch im Restaurant. Es muss dann irgendwann schließen oder die Gäste werden tyrannisiert. Und natürlich auch beim Dieb sieht man es auch ganz auf einer Person zugeschnitten. Da versucht jemand, das Tierische aus sich rauszudrängen und scheitert die ganze Zeit dabei. Und ich glaube, das ist etwas, was dieser Film thematisiert. Ja, dass das Essen und Trinken etwas ist, was man verfeinern kann, was eine Kulturpraxis sein kann, aber dass die immer nur eben eine Folie oder eine dünne Decke ist über dem tierisch-archaischen, dem zugrunde liegt, unserem Stoffwechsel und den Machtkämpfen, die im Menschen vielleicht auch drin sind, die man nicht so einfach rauskriegen kann und die sich dann in Kriegen oder eben kleiner Gewalt auf Interaktionsebene zeigt.
Ja, es ist sowieso die Frage, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ne? Klar, wenn man jetzt mal so guckt, überall gibt es irgendwie Rangordnungen in der Tierwelt, gibt es die auch bei uns, in diesem Film auf jeden Fall. Er sagt ganz klar als Silberrücken, was zu passieren hat. Es gibt dann immer mal so ein paar, die dann in irgendeiner Art und Weise versuchen, gegen ihn da zu opponieren. Sei es jetzt der Koch, Richard, und natürlich auch seine Frau, die durch dieses Techtelmechtel, durch diese Affäre, die sie da vor den Augen Speakers hat, auch rebelliert auf ihre Art und Weise. Du hattest eben ja daneben auch noch die Kostüme angesprochen, die ja immer wieder sehr opulent übertrieben sind bei allen, die da irgendwie mitspielen, außer vielleicht beim Koch, bei Richard, der ist sehr funktional immer gekleidet, ganz klar Arbeitskleidung, sehr sauber. Vielleicht so als kleine Seitinformation, Jean-Paul Gaultier hat hier die Kostüme zum Film entwickelt und das heißt nicht nur entworfen, sondern tatsächlich dann auch umgesetzt. Und das Interessante, und da kommen wir vielleicht auch noch zu einem Punkt, der wie so vieles in diesem Film sehr stark mit der Symbolik zu tun hat, weil es halt ein Gesamtkunstwerk ist. Die Kostüme wechseln die Farbe, je nachdem, in welchem Raum sich die Charaktere befinden. Und das ist ja das Spannende, denn wem es schon aufgefallen ist, wenn er den Film geschaut hat, wie gesagt, mir hat es geholfen, dass ich das vorher gelesen habe. Klar hat man das irgendwie schon so wahrgenommen, aber nachdem ich es gelesen habe, war es für mich klarer, dass jeder Raum, in dem gespielt wird, eine Farbe hat. Also das ist auch so etwas. Greenaway hat das als im Endeffekt visuelle Sprache als Gesamtkunstwerk gesehen. Und da haben wir Blau, der Außenbereich, wo dort gespielt wird. So Kälteisolation, die harte Realität, könnte man sagen. Dann die Küche ist in einem Grünton gehalten, von Leben, Wachstum als Symbolik, Hoffnung vielleicht auch, ja, wenn man das Liebespaar dort sieht. Und der Speisesaal, rot, Leidenschaft, Gewalt, Macht, Blut, das, was eben dort einfach auch passiert. Und es ist das Zentrum der Macht und des Konflikts, ganz klar, ja. Die Toiletten, interessanterweise, du hast es ja eben auch gesagt, obwohl alles im Endeffekt das Ende in der Toilette findet, ist es ganz weiß dort. Reinheit, Sterilität, ne, wenn man das so nimmt, die dort spielen und alle tragen auch dort weiß in diesem Raum. Wenn man das so sieht, ist es ja schon irgendwie absurd, ja, weil andererseits kann man auch sagen, ja, hier geht's sauber zu. Aber das ist schon eher ungewöhnlich für Toiletten, hat eher was von so einer klinischen Kälte, die dort herrscht. Aber andererseits ist man da einfach auch, ja, nackt, wenn man es so nimmt, ja, rein, weiß. Also von daher sehr spannend, was sich dort auch dann Green Bay ausgedacht hat. Und dann gibt's ja noch den Ort, diese Bücherei, wo alles braun-orange ist. So eine Wärme, weil dort fliehen sie ja hin, die beiden, und erleben dort eine Zeit der Geborgenheit, der Intimität. Und natürlich ist das Ganze mit diesen Büchern auch was, wo hier Wissen steht und Intellekt steht. Aber das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass sich das tatsächlich da so durchzieht. Und dann auch in Kombination mit diesen Kostümen, die halt auch Stück für Stück immer ein bisschen was mehr aussagen. Und wenn man Georgina sieht, wie sie am Anfang gekleidet ist und wie sie am Ende gekleidet ist, sieht man auch, finde ich, dass sie sich entwickelt, dass die Person, die Persönlichkeit entwickelt, dass sie sich mehr traut, dass sie nicht nur, dass er halb nackt unterwegs ist, ja, am Anfang war es ja, dass es dann auffiel oder halb fast auffiel, wieso hast du keinen BH an, wieso hast du kein Höschen an, du Schlampe, du, was fällt dir nicht ein, jetzt musst du erstmal hier nochmal von mir gezügelt werden, du Hure, so. Aber sie entwickelt sich Stück für Stück und strampelt sich da auch frei von dem zugeknüpften, schüchternen Ehevibe, was trotzdem irgendwie dem Gatten Paroli bietet, bis sie wieder vertrescht wird. Aber man sieht, dass sie sich da halt auch entwickelt und ja, modischer unterwegs ist, bis halt zum Finale, wo sie logischerweise die Farbe der Rache schwarz trägt. Und das finde ich eben auch sehr interessant, abseits von dem, was da auf den Tellern und in der Küche passiert, dass es tatsächlich da so ein Gesamtkunstwerk gibt, bis hin zur Farbstimmung und der Klamotte. Und ja, man merkt dann halt tatsächlich, in vielen Situationen geht's ja auch um Nacktheit und so weiter und so fort, dass das ja wirklich punktuell immer wieder betrachtet wird, was da jetzt gerade wie wichtig ist, worauf er da auch der Greenway sorgsam geachtet hat. Ja.
Auf jeden Fall, also er komponiert den ganzen Film durch und das sieht man auch. Also es gibt nichts, was im Zufall überlassen ist. Jedes Detail ist irgendwie abgestimmt und ergibt so ein Gesamtkunstwerk. Also, er hat noch einen anderen Film gemacht über Rembrandt, wo man auch sagen muss, so ein Maler, der eben auch also wirklich bis ins Detail seine Bilder stilsicher arrangiert hat. Und das, denke ich, das schlägt sich bei Greenway in den Filmen auch immer wieder, dass das eben so passt. Und dass eben auch diese, was du gesagt hast, diese Stilelemente auch offensiv eingesetzt werden. Also dass man eben die Räumlichkeiten eine spezifische Farbe haben, dass Personen durch diese Räume durchgehen und ihre Farben verändern, ja. Also dass man eben einfach das Gefühl hat, man ist in diesem filmischen Setting oder man ist auf jeden Fall in einer anderen Welt. Man hat nicht das Gefühl, es wird hier die Realität imitiert, sondern es wird eben ein Film über Phänomene gemacht, die wir auch in der Realität finden, aber wir bleiben eben tatsächlich im Medium Film. Es ist wirklich ein Tier und er nimmt auf nichts Rücksicht, ja, auf keine Grenze der Situation wird er Rücksicht nehmen, wenn er nur diesen Mann in die Finger kriegt. Und dann kommen wir zu der schlimmen Entwicklung, dass Beaker ja dann irgendwie alles Mögliche verfüttert. Er versucht ja auch alles in Essen umzuwandeln, bis hin, also am Anfang Exkremente, dann Knöpfe bei dem Jungen, den er da leider quält. Und dann verwandelt er bei Michael, dem Buchhändler, die Buchseiten in Essen. Und daran erstickt ja dann Michael. Also sie sind alle tot. Und dann will Georgina Rache nehmen. Und jetzt kommt sie zu Richard und sagt hier, ob sie nicht Michael kochen könnte. Und dann ist natürlich noch eine große, Richard denkt zuerst, was, sie will irgendwie Michael essen, das kann man nicht machen, also essen. Und das ist natürlich die absolute Entmenschlichung von dem Speaker, weil wir als Menschen, so wie wir uns seit der Aufklärung verstehen, sagen, ein Mensch ist den anderen nicht. Das ist etwas, was einem so nahe ist, da hält man Distanz zu. Und ja, sie will ihn aber dann dazu nötigen. Sie will ihn zum Kannibalismus zwingen.
Ja, genau. Ne? Die zwei Liebenden werden natürlich erwischt, wie es halt leider Gottes nicht Happy End, sondern ein sehr wildes Ende gibt. Und wie du es gesagt hast, er wird zwar quasi zwangsernährt, bis er an diesen Büchern erstickt. Er soll diese Bücher fressen, die er da vorher auch anderweitig verschlungen hat quasi. Und er wird dann, wie gesagt, zu Tode gefüttert mit Buchseiten. Das, ja, ist natürlich auch kein schöner Tod. Das muss man natürlich auch so sehen. Georgina findet natürlich dann Michael dort und beschließt dann halt nach kurzer Trauerphase, jetzt nimmt sie so richtig Rache. Und es ist so, wie du gesagt hast, sie kommt da zu Richard und der denkt, ups, was will sie von mir? Es ist nun mal tatsächlich so, fast jeder Kultur ist Kannibalismus einfach ein kulturelles Tabu. Ja, es ist ein absolutes Nahrungstabu. Man isst keinen Menschen. Ja, es gibt natürlich vielleicht noch ein paar kannibalistische Stämme, die es da irgendwo auf der Welt gibt. Früher hat man ja durchaus auch gedacht, wenn ich sei es jetzt das Hirn oder irgendwie was von meinem, das Herz von meinem getöteten Gegner esse, dann geht die Kraft über in mich. Das ist ja hier jetzt ganz anders gesetzt, sondern sie schnappt ihn sich und nagelt ihn tatsächlich fest, was das Großmaul-Speaker da von sich gegeben hat. Und dann wird er plötzlich ganz klein mit Hut, ne, wenn man es so nimmt, und sagt, na, das kannst du doch nicht machen und so weiter und so fort, versucht sich da auch zu wehren. Aber die ganze Küchenmannschaft ist auch dort vor Ort und unterstützt hier Georgina, dass da ja auch die Vasallen von Speaker nicht mehr eingreifen können. Und auch der Einzug des toten, gegrillten Michaels hat etwas so von einer Bestattung von einem Pharao oder von ja irgendwie was Königliches. Da wird jemand zu Grab getragen. Das ist natürlich hier ein bisschen anders, ja. Man erschrickt auch vielleicht so als erstes. Also es ist authentisch. Es könnte tatsächlich ein gegrillter Mensch sein, wie ich finde. Also es ist wirklich sehr gut auch umgesetzt. Wobei ich kurzzeitig gedacht habe, wie hat er den zubereitet? Sah mir nach Fritteuse aus, aber so eine große Fritteuse habe ich vorher nicht gesehen. Jedenfalls sitzt Speaker da dann an diesem Tischlein und muss dann trotzdem ein Stück essen und wird dann aber auch ganz schnell erlöst. Denn die Georgina hat sich ihr der Knarre, der Pistole ermächtigt, die er da noch hatte. Aber das hat ihm, wie gesagt, alles nichts gebracht. Und ja, kaum hat er diesen Bissen in den Mund geschoben, dann wird er auch von ihr erschossen. Und das ist im Endeffekt dann auch so der Schlussakkord dieses sehr speziellen Films mit unterschiedlichen Genussmomenten, muss ich dann auch so sagen, ne? Ja, jedenfalls schon sehr verwirrend, wie ich am Eingang gesagt habe, aber trotzdem etwas, wo man da schon immer auch wieder dran bleibt und einfach auch durch diese visuelle Opulenz, möchte ich einfach mal sagen, und auch vielleicht durch dieses inszenierte, theaterinszenierte, Operetteninszenierte, einfach auch dranbleiben.
Auf jeden Fall. Also man bleibt dran. Nochmal auf Christoph Klotter vielleicht zurückzukommen. Er hatte damals in seinem Buchbeitrag auch dafür plädiert, nicht irgendeine einfache, logische Analyse an diesen Film ranzulegen, zu sagen, der Film will das und das sagen und das ist irgendwie so die Quintessenz am Ende geht es darum, dass man seine Frau nicht schlägt, dann muss man ihn dann essen, sondern der Film entzieht sich auch tatsächlich so einer kompletten eindimensionalen Logik, ja, Interpretation, sondern er bleibt eben offen, er spricht eben vieles an. Auch diese letzte Sache, diese letzte Szene mit dem Kannibalismus, da hängen ja auch, also das können wir jetzt nicht alles aufdröseln, aber da hängen eben Fragen dran, über die könnte man länger drüber nachdenken. Ja, also zum einen, wie kommt es, dass Speaker, also jemand, der eigentlich doch so archaisch sich gibt, dann solche Schwierigkeiten hat, von diesem Toten was zu essen. Ja, also er fängt dann wirklich an zu zittern und zu schwitzen und zu wimmern und möchte das nicht machen, muss mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen werden. Und das, also genau, ich fand das auch eine eklige Situation. Also auch wenn ich weiß, dass ich das nur so zubereite, aber es ist irgendwie ist eine beklemmende Sache, wenn man so denkt, man muss davon von so einem Menschen was essen. Wie kommt das? Und man kann aus der Forschung auch sagen, es gab früher öfters Kannibalismus in dem Sinne, dass Menschen andere Personen gegessen haben, weil man gar nicht davon ausging, dass die einem so nahe waren, sondern man ging davon aus, das sind alles Barbaren, ja, oder von irgendwelchen Stämmen, wenn da Fremde hinkamen, die gehörten einfach nicht dazu. Man hat also doch was anderes gegessen, was Fremdes gegessen. Aber wir würden ja heutzutage sagen, so im Nachfolgend der Aufklärung mit Menschenrechten und sowas, selbst Personen vom anderen Ende der Welt, die wir gar nicht kennen, denen unterstellen wir trotzdem, das sind Menschen, die sind wie wir und die sind uns so nah, dass sie die gleichen Rechte haben, ja, wie wir, diese Menschenrechte, und dass man die eben nicht essen würde. Und das macht das Essen auch an sich aus, dass wir ja nichts zu uns nehmen, was uns zu nah erscheint. Also wir essen keine anderen Menschen, wir essen unsere Haustiere nicht, selbst wenn wir irgendwie anderweitig Tiere, Fleisch essen, ja, da machen wir eine Grenze. Also man will nicht aus dem eigenen das eigene werden, sondern man will eigentlich was Fremdes in das eigene, in den eigenen Körper umwandeln. Also das ist irgendwie eine ganz interessante Paradoxie, die beim Essen drinsteckt, dass man nichts verzehrt, was einem zu nah ist, sondern eher lieber was weiter weg ist oder was eine gewisse Distanz zumindest einnimmt. Und die andere Frage, die dieser Kannibalismus-Szene noch mit drinsteckt, ist ja, das wäre dann keine kulinarische, sondern auch eine ethische Frage oder moralische Frage. Georgina zwingt eben Albert dazu, zum Kannibalen zu werden. Und das ist eigentlich ein krasser Akt auch. Also das ist nicht nur eine Bestrafung so von jemandem, der einem was angetan hat, sondern wir würden so mit unserem Verständnis, das wir so haben in Zentraleuropa und also so in dem Vorherrschen, eigentlich sagen, dass das erwarten wir nicht von einem Gericht. Ja, eine gerechte Strafe ist nicht, dass man sagt, sie haben ihre Frau geschlagen, jetzt müssen sie deren Liebhaber, sie haben ihren Umgang, jetzt müssen sie den aufessen. Also das erschiene uns doch auch als barbarische Strafe. Also darf dies, ganz die schreckt die Frage da, darf dies Unrecht, das Georgina erfahren hat, sie eigentlich selber zu einer so rachsüchtigen, aggressiven Person machen? Also wir sympathisieren mit der Bestrafung von Speaker, denke ich, alle, weil das diese unangenehme Person ist, aber rechtfertigt das diese Drastik der Strafe, des Zwangs zum Kannibalismus. Und jemand zum Kannibalismus zu zwingen, ist echt eine heftige Sache, wie ich eben auch mit den Sachen davor ausgeführt habe. Also das Ende bleibt moralisch offen, ambivalent und gibt Anlass zum Weiternachdenken, genauso wie viele andere Dinge in diesem Film weiter Anlass zum Nachdenken geben. Und ich würde jetzt gleich irgendwie zu meinem Fazit kommen. Auch nochmal, um den verstorbenen Christoph Klotter zu ehren, möchte ich auch einen Satz aus seinem Aufsatz zitieren, den er zu diesem Film geschrieben hat, nämlich er schrieb da: Das Höchste und das Niedrigste hängen zusammen. Das Schöne ist nur das Gegenbild zum Dreck. Der Schmerz gewinnt immer, nur wollen wir das nicht wissen. Und das zeigt dieser Film, diese starke philosophische Frage und Hypothese an Essen und Trinken, am Kulinarischen, dass uns etwas ist, was wir Tag für Tag praktizieren und was hier auf so eine schöne Art und Weise gezeigt wird und gleichzeitig auch zerrissen wird. Also das ist aus meiner Perspektive ein Film, den man gesehen haben sollte. Ich würde ihm 4 von 4 Gängen geben. Also auch erstmal von der Ästhetik ist es ein besonderer Film. So einen Film sieht man sonst nie wieder. Werden wir nicht normal sehen beim kulinarischen Kino. Es stecken viele Fragen drin. Es ist gut gespielt von allen Schauspielern. Essen und Trinken spielt eine wichtige Rolle. Also 4 von 4 Gängen. Du hast am Anfang, das ist die letzte Sache, die ich noch thematisieren will, gefragt, würde dieser Film heutzutage noch schockieren? Und ich würde sagen, ja, wieder. Ich habe den Film früher mal in den Seminaren gezeigt oder besprochen. In den 2010er, 11er. 2010, 2011, 2012, da war das alles kein Problem. Und dann fing das an, auf einmal bei Studierenden wieder zum Problem zu werden. Nicht bei allen, also das war immer eine rege Diskussion, aber einige haben sich eben total getriggert gefühlt von den Sexszenen, von diesen Grenzüberschreitungen. Ja, also Sex in der Speisekammer, nackte Personen, was hat das da zu suchen? Die Gewalt, die da drin eine Rolle spielt. Also ich denke schon, der Film ist etwas, an einen rangeht und da muss man erwachsen mit umgehen können. Und auch eine gewisse emotionale Stabilität mitbringen, um das zu ertragen, weil er auch zeigt, dass die Welt, das Leben, die schöne Welt, selbst die schöne Welt des Kulinarischen, nicht nur eitel Sonnenschein ist, sondern dass da ganz viele schwierige Fragen des Lebens mit verknüpft sind, ja, vom Anfang bis zum Ende. Also insofern, ich habe mich gefreut, den mit dir zu besprechen. 4 von 4 Sternen, aber wer ihn sich anschauen will, jetzt nach unserem Gespräch, der sollte sich auch auf eine emotionale Achterbahnfahrt gefasst machen.
Tja, so ist es. Die emotionale Achterbahnfahrt, vielleicht das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht zieht nochmal mehr Prüderie ins Land, dass man Angst hat vor nackten Körpern oder vielleicht sogar vor Kannibalismus. Wobei, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, das ist hier sehr ästhetisch dargestellt, künstlerisch. Das ist ein künstlerisches Gesamtkunstwerk und unter diesem Aspekt sollte man sich den Film vielleicht auch einfach oder sollte man den Film auch betrachten. Und ich wiederhole auch das nochmal, was ich eben auch gesagt habe. Ich glaube, so eine Einführung schadet bei diesem Film durchaus nicht. Ich sehe es wirklich wie ein Theaterkunststück oder ein Theaterabend, auf den, bei dem man vorbereitet wird und vielleicht auch das ein oder andere erklärt bekommt, damit man auch drauf achten kann. Von daher, das, was du gesagt hast, kann ich dann nur unterstreichen. Opulent, tolle Schauspieler, Gesamtinszenierung, technische Perfektion, muss man einfach aussagen, Kostüme, Kamera, Musik, also das ist schon alles auch etwas, was für den Zeitpunkt, wo er gedreht worden ist, jetzt auch nicht unbedingt immer ganz üblich war. Das muss man einfach auch sehen. Also von daher finde ich das schon sehr brillant, wie das umgesetzt worden ist. Ich bin ja immer so jemand, der dann auch das Essen wertschätzt. Das wurde ja hier sogar auch von, ich habe es ja gesagt, ich habe jetzt auch nochmal versucht rauszufinden, wer es war, von einem italienischen Koch, Locarelli, glaube ich, ich habe es jetzt doch nicht mehr hier, gekocht wurde. Also das deutet ja auch darauf hin, man hat hier tatsächlich einfach viel Wert auf die Inszenierung gelegt. Die Handlung wird da vielleicht manchmal so ein bisschen zur Nebensache, auch wie gesagt, wenn die schauspielerische Leistung top ist. Und es ist halt wirklich verstörend an manchen Situationen. Und man denkt dann halt, was will die Kunst mir jetzt oder der Künstler mir damit sagen? Ich bin jetzt kein Kunstbanause. Ich bin aber auch nicht unbedingt jemand, der Kunst immer verstehen muss oder will. Aber jeder kann ja mit Kunst irgendwie unterschiedlich etwas anfangen. Und das ist hier sicherlich bei diesem Film auch. Es ist ein künstlerisches kulinarisches Kino, also die 3 Ks, könnte man da sagen. Dir sind es 4 Gänge wert, ja. Du hast doch vielleicht schon eine längere Beziehung zu diesem Film aufgebaut und somit natürlich da auch einen gewissen kulturellen Vorsprung. Von daher, für mich ist es so etwas, wo ich sage, ja, kann man sich anschauen, muss man vielleicht nicht unbedingt anschauen. Ich finde es schade, wenn man es nicht tut, das muss ich tatsächlich sagen. Aber ich hätte ihn mir nie angeschaut, wenn du ihn nicht jetzt empfohlen hättest, ja. Ganz einfach, weil das doch etwas ist, was jetzt nicht unbedingt so direkt auf der Liste der Filme steht, die man da sich anschaut. Ist vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl er, finde ich, aktueller immer noch ist. Also so Machtspiele, wie benehmen sich manche Menschen, vor allem Männer, mittlerweile auch wieder in dieser Welt. Das finde ich, kann man hier auch wunderbar sehen. Und deswegen sag ich keine 4 Gänge, keine 3 Gänge, sondern 2,5 Gänge gebe ich dem Ganzen, weil, wie gesagt, man kann ihn sich anschauen, sollte ihn sich vielleicht auch anschauen, aber muss sich darauf gefasst machen, dass es nicht unbedingt etwas ist, was einen nicht verstört zurücklässt.
Also sehr schön und wie einmal diplomatisch umschrieben.
Ja, und
jetzt noch die Frage, die nächsten Film suchst du ja wieder aus und du hast im Vorfeld anklingen lassen, du hättest einen Film ausgesucht, eine Überraschung mit dabei.
Ja, eine Überraschung und einen Film ausgesucht, genau. Vielleicht, hier wurde sehr opulent mit dem Essen umgegangen, es wurde auch einiges an Essen verschwendet, auch wenn man jetzt daran denkt, dass der Kannibalismus ja nicht salonfähig ist. Trotzdem wurde jetzt ein schön arrangierter menschlicher Braten dort nur mit einem kleinen Stück gewertschätzt und sicherlich hat der Koch da sehr viel Zeit reingegeben und somit wurde natürlich, auch wenn man es nicht isst, Essen verschwendet. Wie gesagt, auch noch einiges andere wurde in diesem Film als Essen verschwendet und deswegen dachte ich, wir beschäftigen uns tatsächlich mit Essensverschwendung. Taste the Waste ist ein Dokumentarfilm. Wir hatten ja schon einen Dokumentarfilm dieses Jahr, aber dieses Mal ist es ein etwas anderer Film, der sich tatsächlich mit der Essensverschwendung intensiv beschäftigt. Und da dachte ich, wir nehmen uns da tatsächlich auch jemanden dazu, die sich damit noch besser auskennt mit diesem Thema, wie man diesem Thema Essensverschwendung, nicht wie wir beide, wir würden es einfach aufessen, ja, damit nichts verschwendet wird, sondern ich habe da an jemand gedacht, die du auch kennst, sie auch mit dabei war, als wir uns kennengelernt haben. Sie war eigentlich ja auch die Initiatorin, dass wir uns da damals bei Vincent Kling im Rahmen der Slow Food Messe in Stuttgart getroffen haben. Esther Kern, eine geschätzte Autorin, Köchin und letzten Endes ja Spezialistin, wenn es darum geht, Essen nicht zu verschwenden. Leave to Root ist ihr erstes Buch gewesen, das sich damit beschäftigt, wie man tatsächlich Gemüse komplett verwerten kann. Dinge, die man normalerweise wegwirft, auch entsprechend umsetzt. Und sie hat sich da mit auseinandergesetzt. Und deswegen denke ich, macht es auch Sinn, einfach mal noch jemanden hinzuzuholen. Nicht nur, dass wir zwei über diese Themen fabulieren, sondern auch jemanden, der sich damit auskennt. Und dann einfach unsere Runde auch nochmal inhaltlich sicherlich auf ein ganz anderes Niveau bringen wird, wenn es hier um Essensverschwendung geht.
Das ist eine ganz tolle Auswahl. Also klar, Esther Kern ist eine profilierte Person, was das Thema Essensverschwendung angeht, charmant im Umgang und klug und gewitzt. Einfach eine grundsympathische Person, die ich auskennt. Ich freue mich echt drauf, dass du die rausgesucht hast und dass wir mit ihr zusammen hier reden. Das wird ein schöner Filmabend.
Ja, das denke ich auch und da freue ich mich genauso drauf und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das, was ich immer sage, denkt dran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!